Klaus hat es schon angekündigt. Ich möchte heute eine Predigtreihe beginnen über die Petrusbriefe. Und da ist es bestimmt ganz sinnvoll, man hat nicht nur einen Abschnitt vielleicht nur vor Augen, sondern man stellt sich erstmal vor Augen, wer hat den überhaupt geschrieben und an wen ist der denn geschrieben worden? Und uns wird nämlich im Laufe der nächsten Wochen, das wird so eine lose Reihe sein, immer wieder die Stichpunkte dazu begegnen. Und so möchte ich heute Morgen beginnen und möchte uns erstmal das vorstellen. Und da beginne ich mit dem Vers 1 im ersten Petrusbrief. Dort heißt es: Diesen Brief schreibt Petrus, den Jesus Christus zu seinem Apostel berufen hat, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Der erste Vers. Und in diesem ersten Vers wird zunächst einmal erklärt, wer das denn ist, der diesen Brief schreibt. Hier heißt es, ein Brief schreibt Petrus, den Jesus Christus zu seinem Apostel berufen hat. Das ist also dieser Jünger, Petrus, den wir aus den Evangelien kennen und der so manche Geschichte von Jesus und mit Jesus erzählen könnte. Manche Hochs und manche Downs. Manchmal, wo Jesus ihn wieder herausgeholt hat, ich denke nur, er konnte auf dem Wasser laufen, weil er Jesus vertraute. Und auf einmal macht es Plups und er ging unter und Jesus holte ihn wieder rauf. Ja, das ist schon ein Erleben. Dieser Petrus ist hier, der mit Jesus so viel erlebt hat. Er schreibt diesen Brief und den nächsten Brief am Ende dieses ersten Petrusbriefes, kann man das lesen, unter Mithilfe des Silvanus, einem ehemaligen Mitarbeiter des Paulus. Und dann heißt es noch im ersten Petrusbrief Kapitel 5, wenn ich schon dabei bin, da taucht Markus auch nochmal auf, als derjenige, der Petrus unterstützt hat. Markus, ein Mitarbeiter von Barnabas und Paulus, den die beiden auf der ersten Missionsreise mitgenommen haben und höchstwahrscheinlich der Verfasser des Markus-Evangeliums. Und der hat sich die Aussagen über Jesus, die er ja selbst nicht so miterlebt hat, weil er nicht mit Jesus durch die Gegend gelaufen ist, eben von dem Petrus geholt. So ist der Petrus hier wirklich eine Schlüsselstelle. Und dieser Petrus, der schreibt also einen Brief, sagt er hier, an eine ganze Reihe von Provinzen. Wenn wir mal eins weitergehen, die nächste Folie mit drauf, seht ihr hier, das ist Pontus, Bithynien, Galatien, Kappadokien, Asien. Asien ist was anderes als unser heutiger Erdteil Asien. Und wenn ihr so die Umrisse seht, das taucht öfters in den Nachrichten auf zurzeit, das ist eigentlich die heutige Türkei. Der Petrus schreibt diesen Brief an die Gemeinden in der heutigen Türkei, die damals gegründet worden. Nicht alle, aber doch große Teile dieser Gemeinden. Es sind ja nicht einzelne Gemeinden herausgerufen, sondern immer ganze Gegenden benannt. Adressat also ein Rundschreiben an die Christen, die in der Türkei damals lebten. Zweiter Petrusbrief nochmal bestätigt an alle. Und wenn man dann guckt, was waren das für Gemeinden, dann stellt man fest, das waren eigentlich primär in erster Linie Gemeinden, die nicht aus Juden bestanden, die dann vom Alten Testament her kamen, das sowieso kannten und dann Jesus erkannt haben. Nein, das waren stärker Gemeinden, bei denen die Personen aus anderen Völkern sich zusammensetzten. Menschen, die von Jesus, aber aus dem Alten Testament eigentlich weniger wussten. Man kennt das auch an dem griechischen Sprachstil. Und es sind natürlich dann damit auch viele von Paulus gegründete Gemeinden. Adressat. Von wem kommt's? An wen geht's? Wo wurde es geschrieben? Abfassungsort. Hier wird in 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 13, da wird Babylon genannt. Babylon, aber nicht gemeint im Irak, sondern Babylon steht für eine Chiffre. Steht für Rom. Ich erkläre das gleich. In dem zweiten Brief gibt es keine Angaben darüber. Die Abfassungszeit, wann wurde dieser Brief geschrieben? Und jetzt wird es genau, jetzt kommen wir hinein und damit auch in die Inhalte. Denn dieser Brief spricht ja in das Leben von Menschen. Und die Abfassungszeit, in der dieser Brief geschrieben wurde, das sind die Zeit der ersten Verfolgungen der Christen. Infolge des Rombrandes in 64, Kaiser Nero, hatte eine Christenverfolgung eingesetzt. Zunächst mal in Rom speziell, aber das weitete sich mit den Jahren in dieses Land auch aus. Und so hat das auch die Christen in der heutigen Türkei erreicht. Und es ist wohl offensichtlich so, dass nicht lange nach diesen Petrusbriefen, Petrus selbst, der in Rom diesen Brief geschrieben hat, in Rom dort auch umkam. Das kann man in dem apokryphischen Schrift des Neuen Testaments, des ersten Clemensbrief nachlesen. Da ist das bezeugt, aufgeschrieben drin. Diese ankündigende Verfolgung, von denen auch dann im Brief die Rede sein wird, die hatte Petrus und die Gemeinde in Jerusalem, in Rom schon hautnah erlebt. Und deswegen steht Babylon als Chiffre da. Babylon als Chiffre für den Ort der Menschen, die sich von Gott abgewandt haben. Er hat noch mehr solche Chiffre eingebaut. In dem ersten Petrusbrief, wenn man ihn mal genauer liest, unter diesem Hintergrund, dann redet er auf einmal, wenn es um die Verfolgung geht, von der Hitze, die euch widerfährt. Was der Hintergrund ist? Kaiser Nero, man stellt sich das kaum vor, der hat die Christen verfolgt und der hat das unter anderem gemacht. Der hat sie geschnappt, hat sie mit Teer bestrichen und hat sie dann als lebende Fackeln hingestellt. Kann man sich das vorstellen? Die Hitze, die euch widerfährt, Chiffre. In diese Zeit hinein spricht Petrus. Aus dem eigenen Erleben heraus spricht er und schreibt er an Leute, bei denen er sieht und wahrnimmt, die Zeit wird enger. Auch die Zeit auch um euch herum ist, ihr bereitet euch auf diese Verfolgung vor und in eure Zeit hinein merkt ihr selbst, gibt es schon Leiden. Ihr leidet auch schon. Es hat bei euch auch schon angefangen. Und das ist auch mit so dieses Hauptthema des ersten Briefes. Wie kann ich als Christ, jetzt nenne ich es mal ein bisschen allgemeiner, mit Schwierigkeiten, mit Leiden im Leben umgehen, die vielfältige Schattierung annehmen kann? Und darum bin ich auf diesen Titel gekommen, dieser Reihe, Christsein in einem herausfordernden Umfeld. Und jetzt lese ich uns nochmal den ersten Vers. Diesen Brief schreibt Petrus, den Jesus Christus zu seinem Apostel berufen hat, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, also Türkei, verstreut sind. Gerade so nach den letzten Sätzen meiner Einleitung zu diesem Petrusbrief kannst du vielleicht besser verstehen, warum Petrus sich wohl selbst auch manchmal als Fremder in dieser Welt vorkam. Gewiss, da ging es einerseits um die vor Gott verantwortete Gestaltung des Lebens, die durchaus anders aussah, als manche Menschen zur damaligen Zeit lebten. Die kommen wir im Verlauf des Briefes auch noch zu sprechen. Aber da ist noch viel mehr zu verarbeiten, dass die Christen zum gesellschaftlichen Sündenbock wurden. Für alles Mögliche und alles Unmögliche. als Menschen, mit denen man machen konnte, was man wollte, die den Freibrief hatten, weil der Kaiser das zugesagt hatte und dazu einleitete. Ist schon fremd, wenn man, also fremd im Denken, wenn man Objekt eines derartigen Handelns wird. Ob man was dazu kann oder nicht, ob man geordnet gelebt hat, Steuern gezahlt hat oder nicht. Allein aus der Tatsache heraus, weil du Christ bist. Das war damals vor 2000 Jahren bereits so. Ja. Für manchen bekennenden Christen im Nationalsozialismus war das ebenso der Fall. Und die heutige Zeit der Christenverfolgung, erleben wir das da nicht auch? Wenn man Open Doors glauben will, dann erleben wir zurzeit die mengenmäßig am weitesten ausgedehnten Bereiche der Christenverfolgung. Nicht nur, wenn es um das Leben geht, was getötet, was bedroht wird. Im kleineren Maßstab ebenfalls. Und wie viele Tränen mögen denn damals schon geflossen sein? Und wie viele Tränen mögen denn heute fließen? Bei vielen Christen in dieser Welt. Heute in den Foltergefängnissen. Oder bei Menschen, die um ihres Christseins willen in der heutigen Zeit ihre Heimat aufgeben müssen. Wenn ich mir die Berichte der Kirchenleitungen in Syrien, im Irak, im Iran anschaue, dann sagen die, wir bluten hier aus. Es sind kaum noch Christen in diesen Gebieten. Alle sind geflohen, weil sie hier nicht mehr leben können. Sie appellieren daran, nun bleibt doch bitte da, lasst uns das gemeinsam durchstehen. Christenverfolgung. Zeit, die bedroht ist. Nicht nur damals, vieler Dinge auch heute. Und wir werden im Verlauf der Predigtreihe auch darauf zurückkommen, dass das auf ganz unterschiedliche Art und Weise, so ergibt sich das nämlich aus dem Text des ersten Petrusbriefes, nicht nur um eine politische Verfolgung ging, sondern auch Schwierigkeiten anderer Art im Leben auftauchen. Kommen wir gleich nochmal dazu. Ja. Diesen Christen, den ruft Petrus zu, Vers 2, Gott, der Vater, hat euch erwählt. Wie er es von Anfang an beschlossen hatte. Er hat euch durch den Heiligen Geist ausgesondert. Er hat euch zubereitet, damit ihr euch Jesus Christus im Gehorsam unterstellt und durch sein Blut rein gemacht werdet. Gnade und Friede sei mit euch in immer reicherem Maß. Euch gibt es nicht zufällig, sagt er. Euch gibt es nicht zufällig. Jeder und jede Einzelne darf wissen, Gott, der Vater, hat dich erwählt. Hat den Blick in der Masse der Menschen nicht einfach nur drüber streifen lassen, sondern hat dich genau angeguckt und hat gesagt, komm, hat dich an den Arm genommen und herausgeholt. Dir gilt seine persönliche Liebe, sein Friedenszuspruch. Mit dir hat er eine Perspektive. Hören wir, dass da eigentlich schon der Eingang dieses ersten Petrusbriefes einen ganz seelsorglichen Ton aufweist. Das gilt ja nicht nur damals. Das gilt auch heute in gleicher Weise. Das ist heute relevant. Und ich hoffe, das lässt sich irgendwie aufhorchen, der du als Christ heute fragst, warum passiert mir das? Du, Gottes Wort sagt, Gnade und Friede sei mit, auch mit dir, in einem sich immer weiter ausdehnenden, Maße. Sei mit dir. Dieser Friede sei so ausgerichtet, dass er wirklich Raum greift in deinem Leben. Dass er dein und mein Denken erweitert, neue Sichtweisen erschließt, die ich vorher nicht habe. Und eben Gottes Wegweisung hineinstellt in dein Leben. Und unter diesem Aspekt spricht er dann, wenn das so ist, dann kommt es hier zu einem ersten Lob im Petrusbrief. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Und ich lese gleich weiter. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Bis dahin wird euch Gott durch seine große Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr, wenn es nötig ist, für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lobpreis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die Rettung der Seelen. Soweit dieser Bibeltext. Ihr habt gesehen, so manches habe ich ein bisschen stärker hier auch in der Folie hervorgehoben. Das hat schon seinen Grund. Was Petrus hier macht, er spricht eigentlich von drei Zeiten. Von drei Zeiten. Ich habe hier mal was mitgebracht und versuche. Wenn das so eine Zeitschiene ist, dann spricht er von drei Zeiten, sage ich. Von einer ersten, Vers 3, ihr seid neu geboren. Ihr seid mit einer begründeten Hoffnung ausgestattet. Ja, was ist das Neugeboren? Menschen, die sich in der Bibel auskennen, die wissen darum, dass mit dieser Neugeburt jetzt kein kleines Baby mehr gemeint wird. Ihr werdet wieder wie ein Baby und dann geschieht das so. Nein, sondern dass es ein Bild ist für ein neuer Mensch, den ihr geworden seid. Wenn jemand Christ wird, wird er ein solcher neuer Mensch. Etwas Neues kommt hinein, nämlich Gott selbst kommt in das Leben hinein. Er schafft eine neue Grundlage. Neugeboren. Und dann schreibt er weiter, dann gibt es eine Zeit unseres Lebens, eine Strecke, Lebensstrecke, in der, heißt es hier in Vers 5, wird Gott uns durch seine Kraft bewahren. Gott ist also nicht nur hineingekommen in das Leben, sondern er geht mit uns durch dieses Leben, er wird uns bewahren. Wir gucken gleich nochmal, was das womöglich alles heißt. Und dann ist in dieser Zeit auch die Rede davon, dass ihr eventuell auf kurze Zeit, wenn es nötig sein sollte, auf Proben gestellt werdet. Und die Menschen, denen er schrieb, die wussten darum, was er damit meinte. Ja. Und dann gibt es einen dritten Zeitabschnitt. Hier. Wieder keine Zeitspanne, sondern ein Punkt, heißt es hier, dann werdet ihr das Ziel eures Glaubens erlangen, die Rettung der Seelen. Das Ziel eures Glaubens. Vers 9, Vers 3, Verse 4, 5 oder so. Als ich bei der Vorbereitung der Predigt mir diese Skizze gemacht hatte, hatte ich gedacht, ja, guckt mal, wie es ist. Wir reden auch viel hier in der Gemeinde davon und beschreiben, wie soll Gemeinde Tätigkeiten und Predigten sein. Sie sollen evangelistisch sein. Sie sollen Menschen den Weg zeigen zu Jesus Christus. Sie sollen einladen, dass Menschen den Weg mit Jesus Christus beginnen. Und es ist ja auch schön, wenn das so ist. In diesen ersten Monaten dieses Jahres sind es einige Leute, die hier zum Glauben gefunden haben. Das ist super, da freuen wir uns drüber, dass das so ist. Davon reden wir. Die Frage, wenn das hier die Zeitspanne unseres Lebens ist, warum passiert das so bei uns? Warum ist dieses und jenes so? Wie können wir dieses Leben dort und hier gestalten? Wir haben das Frühjahr im März eine Themenreihe gehabt, Christsein in Gesellschaft. Also wie können wir das leben? Darum geht es auch in den Hauskreisen, in den kleinen Gruppen, immer wieder ganz stark, Christsein und Leben miteinander in Verbindung bringen. Und dann hebt Paulus aber hier noch, das ist nicht alles, sagt er, sondern das ist nur alles vorübergehend. Es geht um ein Ziel zu. Und das ist das Dritte. Damit, wozu? Damit ihr mal das Ziel erlangt, nämlich die Rettung eurer Seelen. Und ich dachte, komisch, was ist denn das jetzt? Die Rettung eurer Seelen? Ich denke, wenn ich Christ geworden bin, dann ist doch Jesus Christus in mein Leben gekommen. Ich bin Christ, ich bin Kind Gottes. Jetzt hat das Neue begonnen. Ja, ist so. Aber trotzdem sagt Petrus, du, das ist der Beginn, der Start. Wie bei einer Neugeburt ist der Start, das ist noch nicht das Ziel. Mit der Neugeburt hast du das Ziel noch nicht erreicht. Du bist jetzt in die Familie Gottes aufgenommen worden, das ist so. Aber das Ziel hast du noch nicht. Und das Ziel benennt er, richtig provokant, Rettung der Seele. Also ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, denke ich doch, was er den Unterschied damit meinte. Jesus hat mir doch da meine Schuld vergeben. Ja, sagt er, bist neu geboren. Aber eben noch nicht angekommen. Und dann dachte ich, Lothar, darum machen wir uns zu wenig Gedanken. Wir reden von dem Beginn des neuen Lebens, wir reden von der Gestaltung des Lebens und wie wir unsere Probleme einordnen können. Aber reden wir auch so entsprechend vom Ziel? In den Bibelversen hier, im ersten Petrusbrief, die ich gelesen habe, ist dann auch nochmal von dem Erbe die Rede. Dem Erbe, das wir erlangen werden. Vielleicht kann man das mit diesen Begrifflichkeiten deutlich machen. Eine Erbschaft, die kann testamentarisch für dich festgelegt sein. Die ist ja gültig. Aber damit ist sie ja noch nicht eingetreten. Ja? Haben wir es im Blick? Die steht fest. Liegt beim Notar. Aber ist noch nicht eingetreten. Er sagt, wenn ihr das Ziel erlangt, die Rettung der Seele, das Erbe, ihr könnt das Erbe dann in Empfang nehmen. Müsste ich nochmal nach dem Bibeltext gucken, welcher Vers das ist. Vers 4. Es ist die Hoffnung auf ein unvergänglich und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es für euch im Himmel bereit. Im Himmel bereit. Also ich muss den Vers 4 eigentlich auch noch hier hinsetzen. Gott hält es im Himmel bereit. Ich wurde so erinnert daran, ich habe früher einige Zeit, sah das noch ein bisschen anders aus, habe ich Mittelstreckenlauf gemacht. Und meine Disziplin war ein 1000-Meter-Lauf. Und bei diesem 1000-Meter-Lauf muss ich mir genau auch einteilen. Lothar, wie startest du? Wie bewältigst du die Strecke der 1000 Meter, die dazwischen sind? Und dann war eine Einheit aber noch das Ziel. Und die Kräfte mussten entsprechend ausgerichtet sein, die Konzentration musste laufen. Immer wissen, wo bin ich jetzt zwischendurch? Wann bin ich aus der Startphase raus? Wann komme ich in den mittleren Bereich? Und wann biege ich in diese Zielbereiche ein? Und wann erlange ich dieses Ziel? Also der ganze Lauf hatte sich auszurichten, nicht nur auf den Start, sondern eben die alle drei Phasen. Und ich musste immer so weit denken, in Anführungsstrichen, dass ich sage, die Kraft muss noch reichen, dass du zum Ziel kommst. Also wenn ihr manchen Sportler anschaut, Extremsportler oder wirklich Leistungssportler, passiert es ja ganz häufig, dass sie kurz nach dem Ziel zusammenbrechen. Das ist nicht nur Show, weil das bessere Bilder gibt, sondern das ist auch ganz häufig dadurch, weil die Kraft genau bis dahin fokussiert war. Und danach habe ich keine Kraft mehr, da kann ich einfach umfallen. Ich brauche sie nicht mehr. Und so geht es hier, wurde ich daran erinnert, jedes Jahr auch. Ich kann hier starten, ich habe hier den Mittelpart, aber ich bin fokussiert auf das Ziel. Und das war jetzt eigentlich meine Frage heute in dieser Predigt. Frage, sind wir das überhaupt fokussiert auf das Ziel? Der mittlerweile in die Jahre gekommene Manfred Siebald, er singt aus einem Liedabschnitt, habe ich noch im Kopf. Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Das Bett, das Tisch, die Stühle stehen. Der Schrank ist voll eingerichtet. Wir sitzen alles zu besehen. Ja? Dann legen wir uns müde nieder. Tag der Arbeit, wie auch immer. Und sagen laut, nee, und singen laut, Herr, komm doch wieder. Und wie geht's weiter? Denken lasse ich jetzt noch nicht. Ist es nicht häufig einfach das unser Leben? Dass wir hier sind und hier bleiben. Ja, nee, leben wir ja auch dran. Stimmt, ja, wir leben darin, in dem Mittelpart. Wir leben hier. Aber erinnere nochmal an meinen Lauf, das Beispiel meinem Lauf. Wenn ich das Ziel nicht mit im Blick hatte, wusste, wo ich bin, dann fange ich da an zu schwimmen. Wenn ich nicht mehr wusste, ob ich bei 200 oder bei 400 oder 600 Meter bin, dann wurde der Lauf ganz unsicher. Und so geht es auch im Leben. Wenn ich nicht fokussiert bin auf dieses Ziel, dann wird mein Lebenslauf auch unsicher. Luther, das ist jetzt viel Theorie, was du da erzählst. Darf ich nochmal zurückkommen auf den Bibeltext? Petrus spricht hinein in die Situation von Menschen, die unter Verfolgung leiden, die an die fragen, warum ist das jetzt so? Was passiert hier? Christus hat doch gesagt, er kommt wieder. Warum müssen wir jetzt das auch noch erleben? Die hier in diesen Warum-Fragen anfangen zu schwimmen. Weil sie, und so ist das Leben, weil ich nicht auf alle Fragen des Lebens eine Antwort weiß. Warum darum? Das ist nicht nur eine Gleichung. Manches ist einfach sehr verschwommen und sehr wild. Und bei manchem geschieht es dann auch so, dass ich hier in dem mittleren Part den Schwerpunkt verschiebe. Und das darf man ja wirklich auch mal sagen. Wir leben in einer Zeit, die sehr individualistisch ausgerichtet ist und die sehr auf Geld ausgerichtet ist. Und das sind zwei Punkte, die wirklich die Richtung drehen wollen. Es ist nur wichtig, wenn es mir gut geht. Und Hauptsache, ich habe was an Geld. Das dreht die Komponente. Das lässt hier schwimmen. Nicht mehr auf das Ziel ausgerichtet sein. Ja, die Frage, sind wir auf das Ziel noch ausgerichtet, ist eine wichtige Frage im Leben. Und ich kann nur einladen, und ich will das heute Morgen tun, dass wir uns neue Gedanken darüber machen, wenn Jesus von dem Erbe redet, Paulus in den Briefen auch oder Petrus hier auch, von dem Erbe, das wir einmal empfangen werden im Himmel. Was ist das? Dass wir nicht so leben, als würde es diese Erbschaft nicht geben, die wir antreten können, die wir antreten werden. Sondern, dass es das ist, dass wir uns schon in dieser Welt natürlich bewegen und hier auch leben sollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber eben so leben, dass wir dieses Ziel vor Augen haben. Wir dürfen einmal mit Jesus Christus zusammen das Leben gestalten. Das Leben sieht dann anders aus. Aber wir dürfen es mit ihm gestalten. Dann einmal, wenn wir ihn sehen werden. Und deswegen kommt Petrus auch immer wieder, weil er das im Blick hat, auf diese Zeit zu sprechen. Und sagt, Leute, wenn ihr das im Blick habt und darauf euch ausrichtet, dann vertraut darauf, es wird in dem Mittelpart, es wird schwierige Zeiten geben. Und wenn ich das Mikrofon jetzt nehmen würde und würde zu dir gehen, dann könntest du wahrscheinlich auch von schwierigen Zeiten in deinem Leben berichten, wie ich das auch kann. Ja, das gibt es. Aber auch in dieser schwierigen Zeit lässt Gott euch nicht allein. Er heißt, er bewahrt euch, er trägt euch durch, er nimmt euch an die Hand. Ihr werdet darin nicht stecken bleiben, wenn ihr hierauf ausgerichtet seid. Ich erlebe das auch immer wieder, dass Menschen einmal mit Jesus Christus angefangen haben, aber dann nach einiger Zeit mit diesem Jesus Christus gar nichts mehr zu tun haben wollen. Und dann? Ich weiß auch darum, dass einige danach fragen, im Hinblick auf familiäre Verhältnisse. Und darunter leiden, dass das so ist. Manches kann da auf Abwägen kommen, ja. Aber es kommt auf Abwägen, weil im Mittelbereich geschwommen wurde. Sich nicht auf das Ziel ausgerichtet wurde. Wenn dieses Ziel groß genug ist, ich darf einmal mit Christus zusammen leben. Ich werde ihn sehen. Wie wir uns sehen. Ich werde ihn sprechen. Ich werde mit ihm zusammen da sein. Dann habe ich eine Ausrichtung auch für diesen Mittelpart im Leben. Wenn wir jetzt die nächsten Verse, Vers 11 und Vers 12, 10, 11, 12 anschließen würden, dann ist davon die Rede. Ihr könnt es, wenn wir heute Morgen nicht mehr machen, aber ihr könnt es zu Hause nachlesen. Dann bringt Petrus hier noch eine vierte Phase rein. Hier vorne vorher. Und er spricht von den Propheten aus dem Alten Testament. Leute, wisst ihr was? Die haben gefiebert danach. Die haben sich gesehnt danach und haben erkundet, haben alles dran gesetzt, um wahrzunehmen, um festmachen zu können, wann wird denn diese Zeit beginnen? Lest es mal selbst nach. Die haben den Bogen gespannt. Das wollten sie wissen. Und da gehörte das Leben mitten rein. Und dann haben sie erkannt, heißt es dort, dass sie nicht nur für sich etwas suchten, sondern, wie ihr es auch seht, sie haben etwas gefunden bei Gott, das euch jetzt eine Hilfestellung gibt im Leben. Das euch den Wegweis gibt darauf, wie bedeutend es ist, um dieses Ziel zu wissen und fokussiert zu sein auf dieses Ziel. Das ist für euch eine Hilfestellung, schreibt er. Kann es auch für dich eine Hilfestellung sein, dass nicht erst mit der Geburt Jesu Christi die Geschichte anfing, die Gott hatte, sondern Gott anscheinend schon 1000 Jahre vorher seine Geschichte geschrieben hat und immer gezogen hat, bis hier, nicht nur bis da, dass dieser Christus einmal kommt und am Kreuz stirbt, dieser Sohn Gottes, sondern bis hierhin, dass wir als Geschöpfe Gottes wieder mit unserem Schöpfer zusammenleben dürfen. unbefleckt, heißt es dort. Also nicht irgendwie das Erbe antreten, nicht irgendwie eben gerade noch und mit Makel und alles Vergangenheit. Wir werden jetzt gleich das Mahl des Herrn feiern. Jesus hat das eingesetzt. Und genau dort gibt es wieder diese Komponente. Wir werden uns erinnern daran, dass Jesus Christus auch für uns gestorben ist. Ja, das ist das Brot, mein Leib, für dich gegeben. Wir haben ja keinen Wein, sondern wir haben Traubensaft. Aber als Zeichen für dieses Blut Jesu, das auch für dich geflossen ist. Wenn du Christ geworden bist, wenn du das angenommen hast in deinem Leben, dann ist das so geworden. Ja, du bist Gottes Kind und ich darf es sein. Halleluja. Aber das ist nicht alles. Wie geht es weiter, wenn ich gleich den Korintherbrief fertig lese? Wie geht es weiter zum Schluss? Sagt Jesus, ich will es wiederhalten mit euch in meinem himmlischen Reich. Ich will mit euch Gemeinschaft haben in meinem himmlischen Reich. Da bin ich wieder hier. Fokussierung auf Vers 9. Hier. Darauf ausgerichtet sein. Auch darin erleben wir das. Auch das Herrnmahl ist nicht nur rückwirkend. Erinnerung. Sondern auch nach vorne gerichtet. Christus kommt wieder. Oder ich werde, wenn er nicht vorher wiederkommt, bei ihm sein dürfen. Und mit ihm leben dürfen. Und das hat eine, das nennt die Bibel dann lebendige Hoffnung. Lebendig meint damit so viel wie, in dieser Hoffnung, die hat Substanz, da steckt's drin. Das ist nicht nur ein vertröstet werden, sondern da steckt's wirklich drin. Und du darfst Anteil haben daran, wenn du Christ geworden bist. Und wenn du dich auch fokussierst darauf, ja, sag, das soll die Ausrichtung in meinem Leben sein. Dass sie erlangt das Ziel des Glaubens. Die Rettung eurer Seele. Ich bin froh, dass Jesus Christus mich auf diesem Weg dahin bewahren will. Denn ich, Lothar, hab's nicht in der Tasche. Aber ich will vertrauen darauf, dass Christi Macht groß genug ist und er mich dahin führt. Weißt du? Und seine Macht ist auch groß genug und stark genug für dich, dass er auch dich dahin führen kann.